Staat, Sex, Amen. Der Gesellschaftspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Staat, Sex, Amen.
Das wichtige zweite Album nach dem überraschenden Debüt.
Mein Name ist Christian Tetz. Mir gegenüber steht Imre Grimm. Und Sie fragen sich jetzt vielleicht, wir fragen uns das eigentlich auch von Woche zu Woche, warum eigentlich unser Podcast nochmal Staat, Sex, Amen heißt. Und das haben wir zwar in der ersten Folge erklärt, aber ich habe schon wieder vergessen.
Immer. Soll ich es dir nochmal erklären?
Bitte.
Staat, Sex, Amen. Das ist kein Jura-Podcast, also nicht Staatsexam. Ne, wie
nicht
du ja auch, genau,
ja.
Sondern es ist Staatsex, es geht um Staat, also es geht sozusagen um staatliche, politische Zusammenhänge, es geht um Sex, also um also menschliche Zusammenhänge und es geht um Amen, also sagen wir mal esoterisch, emotional, seelische Zusammenhänge.
Ja.
So würde ich das erklären.
Alles, ungefähr. Was unter dem Himmel ist.
Alles, was unter dem Himmel ist und darüber hinaus.
Und darüber hinaus.
Ne?
Imre.
Christian.
Du stehst mir jetzt ja gegenüber.
Ja.
Und ich wollte eigentlich mal dir erzählen, wie ich dich so sehe.
Ach du lieber Gott, ja, versuch's mal.
Ja, also ich finde, du bist ein sehr, sehr netter Kollege, Imre.
Hört man das Knistern vom 50-Euro-Schein? Hört man, ja.
Und hast meistens ein schwarzes Hemd an, das kann man jetzt ja nicht sehen, aber daran kann man dich eigentlich wiedererkennen.
Ja.
Unter all den gleich aussehenden Menschen in der Kantine erkennt man dich am schwarzen Hemd.
Das stimmt.
Kann man sagen, oder?
Ja, das sind so die beiden herausragenden Merkmale.
Oder?
Genau, würde ich auch sagen.
Ja, und du bist ja beim Redaktionsnetzwerk Deutschland hier.
Und zwar genau wie du, überraschenderweise.
Das stimmt. Deswegen haben wir den auch gar nicht so einen weiten Anreiseweg, wenn wir hier den Podcast aufnehmen.
Und ich würde kurz den Christian vielleicht einmal, so wie ich dich sehe.
Ja, ich freue mich.
Bist du, also ich würde sagen, wenn
sie 50 Euro wahrscheinlich gleich zurückhaben.
Warte erstmal ab, wie ich dich sehe, mein Hase.
Ja, ich würde ihn dir deswegen gerne vorher sehen.
Stellen Sie sich vor, einen italienischen Fußballnationalspieler, dessen Karrierehöhepunkt etwa 14 Jahre zurückliegt. Er versucht aber immer noch, die Trainingsjacken von damals zu tragen. Das ist Christian Tetz, ein sehr, sehr belesener, lieber Kollege, der sich jede Woche auf die geisteswissenschaftliche Beilage der FAZ am Mittwoch freut. Und wir wollen halt versuchen, in diesem Podcast ein bisschen die gesellschaftlichen, sagen wir mal, die Hotspots, also die gesellschaftlichen Hotspots des Landes zu betrachten.
Ja.
Da gibt es einen, der ist außerhalb dieses Landes.
Das stimmt, aber wir haben, wir nehmen uns jetzt heute mal was vor, habe ich mir überlegt.
Andre. Was meinst du denn? Was denn?
Wir versuchen mal diesen Podcast durchzuhalten,
ja,
ohne das Wort Corona zu sagen.
Jetzt hast du es ja schon gesagt.
Das ist ja,
da haben wir jetzt schon verloren oder was? Müssen wir schon sagen, das war's?
Nein. Ich muss ja wenigstens einmal sagen, Corona, um das klar zu machen.
Jetzt hast du schon zweimal gesagt.
Oh, Entschuldigung, das ist ja wie...
Also ab jetzt
ist,
meinst du?
Ja, das
gut,
ist ja wie bei
klar.
Life of Brian, bei dir. Jehova, Jehova.
Also,
was soll ich denn stattdessen sagen? C-Wort?
Ja, wir wissen ja jetzt, worum es geht. Wir
weißt
sagen,
du, was C-Wort für mich ist? C-Wort ist Currywurst.
Ach,
da kann
gut.
So ein verdammtes Virus, kein Drama kommen. C bleibt Currywurst.
Gut, wir versuchen diesen Podcast also heute zu bestreiten, ohne das eine C-Wort und auch ohne Currywurst zu sagen. Los
ja.
geht's, ab jetzt.
Gut. Ja, genau, dann fangen wir mal an mit Virus. Virus darf man natürlich sagen.
Sonst Virus darf man
nicht,
sagen.
Ne, sonst kommen wir nicht über die Runden. Ne? Und wir gehen mal nach Mallorca. Du hast ja schon gesagt, außer Landes. Auf Mallorca wird nach vielen Wochen wieder gefeiert, kann man beobachten. Kann man hören, kann man sehen. Und das klingt ja nach toller Normalität, aber man muss auch sagen, es ist ein Riesenproblem, weil wenn man sich diese Bilder vom letzten Wochenende zum Beispiel anschaut, da wird ordentlich Party gemacht, aber alles ohne Masken und Abstand. Und klar, ist natürlich auch schwierig, sich das Bier von seinen Kumpels aus 2 Meter Höhe irgendwie in den Mund fließen zu lassen, wenn man eine Maske auf hat. Aber,
ohne ne? Tropfenverlust.
Ohne Tropfenverlust, genau. Aber man kann natürlich auch sagen, man kann sagen, wer richtig Party machen will, der kann da schlecht mit Maske und 1,50 Meter Abstand. So könnte man sehen. Man könnte aber auch sagen, dass vielleicht bei der Gefahr, die im Moment immer noch besteht, durch das Virus, dass man vielleicht aufs Party machen verzichten sollte, oder?
Ich glaube,
klingt jetzt spießig, aber...
Ja, es ist, glaube ich, es ist viel verlangt, wenn man bedenkt, dass Mallorca eigentlich, also wenn es einen Ort gibt, an dem die Existenz von Viren schon vor Corona vorsätzlich ignoriert wird, Viren aller Art, ich glaube, dann ist es halt Mallorca, ne? Das ist das Problem.
Ja, das wäre ja, da könnte man ja ein bisschen zynisch sagen, ist ja theoretisch seines Glückes Schmiedes, wenn er da hinfährt und sich Viren aller Art abholen möchte, kann er das ja machen, aber es ist ja nicht so, sondern die Leute kommen ja auch wieder nach Hause und bringen dann unter Umständen das Virus mit und stecken andere Leute an. Und ich finde, man kann gar nicht oft genug sagen, dass die Grundsituation immer noch dieselbe ist wie die im März. Ne? Wir haben ein gefährliches Virus, wir haben keinen Impfstoff, wir haben keine Medikamente. Wir sind zwar jetzt schon ein bisschen weiter in der Erarbeitung und in der Forschung, das ist klar, aber es gibt nichts. Aber zum Teil wird so getan, als wenn wir schon 10 Schritte weiter sind und das gar keine Gefahr mehr gibt.
Das liegt sicher daran, dass es so unfassbar nervt, das Thema. Also, dass sozusagen die Leute einfach das wegignorieren. Ich kann das sozusagen menschlich auch gut verstehen. Ja. Aber ich glaube, gerade Mallorca ist im Ischgl ist überall am Ende, ne? Das kann auch in Palma sein.
Das stimmt. Geht sehr schnell. Aber wenn du mal irgendwann ein Virus erfindest, was nicht nervt, dann herzlichen Glückwunsch.
Also, ja, das
haben Viren irgendwo an sich. Und Ischgl ist natürlich ein hervorragendes Stichwort, denn Gesundheitsminister Jens Spahn hat ja schon gesagt, also wir müssen aufpassen, dass Mallorca nicht das zweite Ischgl wird. Und Ischgl, wissen wir, Hotspot des März, der ersten Tage in Europa des Virus. Und jetzt ist Banner gesagt.
Und das war echt knapp.
Das war
jetzt
knapp, ja. Und es ist ja erwiesen, dass also ein wirklich großer Teil der Erkrankungen in Europa aus Ischgl quasi seinen Ursprung in Ischgl hat.
Und schön, noch länger her? Karneval, wenn du dich erinnerst, Heinsberg war Karneval, das waren alles Partyveranstaltungen, alle drei, also wenn man Mallorca jetzt mal sozusagen prophetisch dazuzählen muss, dann sind das alles Partynummern, bei denen sich das Virus ausgebreitet hat.
Absolut,
ne?
Absolut. Und wie wichtig Masken sind, das hat jetzt eine neue Studie erbracht. Bisher hieß es ja immer, eigentlich bringt das ja für einen, also für mich, wenn ich eine Maske trage, bringt das eigentlich gar nichts.
So Hilfsargumente gibt es dann oft, ne?
Sondern, genau, also ich schütze die anderen. Also wenn ich ausatme und es habe, dann ist das gut für die anderen, aber mich schützt es gar nicht. Jetzt haben aber Forscher in Kanada herausgefunden, dass es letztendlich gar nicht stimmt, sondern dass wirklich die Infektionsgefahr durch eine Maske um 80% gesenkt wird.
Für einen selbst.
Für einen selbst, ja. Für einen selbst.
Und ehrlich gesagt, kann das der gesunde Menschenverstand auch schon nachvollziehen, ne?
Eigentlich schon, genau. Aber es gibt so, also jetzt gerade kam die Nachricht, dass Emmanuel Macron überlegt oder schon eigentlich entschieden hat, dass demnächst in Frankreich auch die Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden eingeführt wird. Das ist da ja bisher nur in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Supermärkten, öffentlichen Gebäuden ist es eine Empfehlung. Aber es scheint sich doch sehr, sehr viel jetzt wieder Richtung Maske noch deutlicher und zu bewegen und dass die Maske auch wirklich eine Schutzfunktion hat.
Weißt du, was mir gerade einfällt? Weißt du, was das Wappentier von Palma de Mallorca ist?
Da bin ich gespannt.
Die Fledermaus.
Die Fledermaus?
Im Ernst? Ja. Im Stadtwappen ist eine Fledermaus und an den Holzstühlen der Ratsherren in Palma und Ratsfrauen ist auch eine Fledermaus. Sind auch Fledermäuse aus Holz geschmückt. Das ist, die Stadt hat sogar vor 5 Jahren mal eine Kuschelfledermaus im Souvenirhandel verkauft. Mallorca ist die Fledermaus, das Wappentier der Könige von Aragonien, was du ja bestimmt auch ohne mich schon wusstest. Sie schmückt das Wappen von Barcelona und war der Glücksbringer der Könige von Aragonien.
Ja.
Auch von Jaime Jaume dem I., der vor etwa 1 Million Jahren die Mauren von Mallorca vertrieben hat. Da kommt die Fledermaus her, jawohl.
Ja. Gut, aber wenn wir jetzt mal vom Feiern ein bisschen weggehen und von Mallorca.
Also Stichwort Musik.
Man könnte, genau, also da sind wir natürlich bei Mallorca auch bei Partymusik und Musik. Und wie hören wir heute Musik? Ja, nicht mehr, indem wir unser tragbares Grammophon mit in die Disco nehmen und aufs Fahrrad schnurren, sondern
mit der MP3.
Mit der MP3.
25 Jahre MP3 ist das nächste Thema. Und da habe ich dir was mitgebracht. Ich habe den Geräusch mitgebracht. Also, geht los. Warte. So, jetzt pass auf. Wir wählen uns jetzt mal ein. Es ist 1995. Der 14. Juli.
Das klingt sehr vertraut.
15. Juli. Und das ist das Geräusch.
Herrlich.
Wie Boris Becker damals ins Internet kam.
Ja.
So.
Ja, da konnte man dann für die jüngeren Zuschauer, wenn das Geräusch kam, dann konnte man nochmal ganz kurz einkaufen fahren.
Richtig.
2 Wochen in Urlaub und seine Wohnung tapezieren. Und wenn man dann zurückkam, war man eventuell im Internet.
Und hatte schon bis zu einem Viertel Song runtergeladen.
Ja.
Das war die Zeit, erfunden ja auch von einem Team. Freundlicher deutscher Wissenschaftler in Erlangen, Weiße Kittel. Das ist so erzählt als so eine David gegen Goliath-Geschichte. Ne? Ich habe neulich mit dem Erfinder Karl-Heinz Brandenburg habe ich ein Interview gemacht, ein sehr langes Gespräch geführt, dem Vater der MP3 in Anführungszeichen, aber nicht der Einzige. Es gibt ein paar Kollegen, die da auch mitgemischt
haben. Der Erfolg hat ja viele Väter.
Sehr viele Väter, so ist es. Netter Kerl, bisschen so Typ Physiklehrer, hatte ich den Eindruck, der so auch gern mal über polyphasische Quadraturfilterbänke spricht.
Wer macht das nicht
gerne? Oder modifizierte, diskrete Cosinus-Transformation, sowas. Das sind so seine Themen.
Ja, Diskretion finde ich eigentlich erstmal einen guten Charakter. Den Rest habe ich vergessen. Was hast du gesagt?
Cosinus-Transformation, mein Freund. So. Und er sagt, wir waren damals nicht die Einzigen, aber wir waren einfach besser beim Optimieren. Das war also gegen Philips. Philips wollte den MP2-Standard durchsetzen. Und das hat nicht funktioniert. Also kam die MP3, also ganz kurz erklärt, die früher ISO-Standard IS-111723 MPEG Audio Layer 3 hieß. Der Name hat sich aus Gründen, die ich nicht verstehe, nicht richtig durchgesetzt. Und dann hat man beschlossen, MP3 ist das Kürzel. Das Prinzip, weißt du, ne? Also du lässt eigentlich alles weg, was das Ohr sowieso nicht hört.
Ha, ne? Das kann man das irgendwie im richtigen Leben auch
das
haben?
Das wäre schön. Ja, das ist ja das Blöde. Du kannst die Augen zumachen, aber nicht die Ohren. Ja. Das ist totaler Quatsch. Also du kannst bestimmte Sinne abschalten. Ohren leider nicht.
Ja, das ist wirklich leider.
Brandenburg sagt, also auf die Frage, natürlich kommt immer die Frage, ist das jetzt wirklich ein Qualitätsverlust oder nicht? Er sagt immer, beim Hören spielen Erwartungen eine große Rolle. Ich rechne also damit, dass Vinyl besser klingt, also klingt es auch besser. Und er sagt auch, er ist damals gewarnt worden, Musikindustrie, 1994 schon, hat ein britischer Kollege gesagt, ist euch klar, was ihr da getan habt? Ihr habt die Musikindustrie zerstört. Und ein bisschen kam es ja auch so.
Aber oder hat sie so, gerettet? Also er ist der Meinung, dass der Klang gar nicht schlechter ist, sondern dass unsere Erwartungshaltung so ist. Wobei aber ist denn in meinem Laienverständnis, ist es dann nicht so, dass die Klangbreite bei einer Schallplatte viel, viel höher ist als bei einer CD und dann wiederum noch komprimierter bei einer MP3?
Das ist eine Frage der Bitrate, wenn man das digital betrachtet. Das kann ich dir kurz erklären. Kurze Zeit für Nerds, darf ich? Digitale Daten werden ja in Einheiten aus Einsen und Nullen übertragen. Bits, die Bitrate einer CD liegt bei 1411,2 Kilobit pro Sekunde Musik. Das heißt, man braucht 1,4 Millionen Bits, um eine Sekunde Musik in Stereo zu speichern. Die Datenübertragung der ersten digitalen ISDN-Leitung lag aber nur bei 128 Kilobit. Das heißt, du konntest maximal 129.000, bist du noch bei mir, Bit übertragen.
Ja, ich bin noch da. Ich überlege gerade, das ist zum Beispiel so ein Moment, wo ich gerne die Ohren zumachen könnte.
Ja, also was ich damit sagen wollte, man musste, um das über ISDN-Leitung zu übertragen, das Datenvolumen von Musik auf ein Zwölftel reduzieren. Das war das Ziel. Die Qualität ist, es gab eine schöne Untersuchung, da haben die Forscher in England verschiedenen Testhörern mal eine Tondatei von einer Platte vorgespielt und eine MP3. Das gleiche, inhaltlich das gleiche Musikstück. Die Tester haben zu 60% gesagt, die Vinyl-Variante klang deutlich besser. Was sie nicht wussten, es waren identische Tondateien, beide vom selben Speichermedium abgespielt. Ja. Sie rechneten aber mit einer viel besseren Qualität von Vinyl. Brandenburg sagt, ja, es gibt Unterschiede. Ja, die MP3 war an bestimmten Stellen Kompromiss. Aber er sagt auch, in normalen Hörumgebungen, im Zug, in der Straßenbahn oder zu Hause im normalen Wohnzimmer hörst du es nicht. Mit Spitzentechnologie, Superkopfhörer, Studio, da hörst du es.
Ja, bevor du jetzt noch mehr Einsen und Nullen hier in den Raum wirfst.
Ach, ich habe noch eine Menge Einsen und Nullen.
Das glaube ich, aber ein Vorwurf an die MP3 und an Stream und so weiter ist ja immer, dass die Wertschätzung für das Haptische, für das Ding verloren geht.
Also du meinst die Entgegenständlichung der Musik?
Ja, in dem Fall ist es die Musik, genau. Also früher ging man in den Plattenladen und war noch glücklich, dass jetzt das neue Album von, in deinem Fall,
Supertramp. Ach so, ja, genau.
Ja. In meinem Fall vielleicht eher NoFX oder Green Day. Oder, naja gut, Nirvana haben wir beide erlebt.
Du tust Gott, als ob du 15 Jahre jünger seist. In Wirklichkeit ist es eines.
Ja. Nein, ich tue nicht so, dass ich, als wenn ich, aber ich glaube, wir haben andere Musik gehört.
Das ist richtig. Aber da kommen wir noch zu. Wir kommen noch zu den Beatles, mein Freund.
Absolut.
Ich bin mit der Plattensammlung meiner Eltern groß geworden. Das ist einfach so.
Ja?
Ja. Da kommen wir aber noch zu.
Ich bin mit meinen Eltern groß geworden.
Ja, das auch.
Ja. Du wo waren wir stehen geblieben?
Achso,
man ging in den Plattenladen und war froh und ging dann mit dieser Scheibe da nach Hause und hatte vorsichtig auf dem Plattenleger und so.
Das ist eine schöne.
Das ist alles, klingt sehr nostalgisch, ich weiß. Aber heute, mein Gott, dann erscheinen halt freitags die neuen Alben und man streamt die oder vorher halt, man lädt sich die MP3 runter und hat dann irgendwas auf dem Handy. Und
ich glaube, das ist eine Frage der Erfahrung. Dass die einen empfinden das als Befreiung der Musik, losgelöst vom Träger. Nach 130 Jahren auf irgendwelchen Platten ist das Ding jetzt in der Luft und überall und sozusagen wie Sauerstoff verfügbar. Das ist, finde ich, das kann man auch als Gewinn sehen. Natürlich nicht sozusagen in Mark und Pfennig oder in Euro und Cent, wie jetzt die modernen Menschen sagen. Aber Brandenburg sagt, die Befreiung der Musik ist eine Nebenwirkung. unserer Technologie, aber es ist eine, auf die wir sehr stolz sind. Künstler, sagt er, sind begeistert von den technischen Möglichkeiten immer gewesen, wenn er sie getroffen hat. Und ehrlich gesagt, allein der Vorteil, dass du dir nicht mehr eine ganze Platte kaufen musst, um einen Song zu hören, ist doch eine Befreiung.
Ja, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt so ein bisschen den Advocatus Diaboli gespielt.
Ah.
Ja, denn ich bin ein großer Fan des
Streams. Und du warst doch auch bei Napster.
Das war niemals, das war doch gar nicht legal.
Na, weiß ich nicht. Die haben, schon 2001 wurden bei Napster Monat für Monat 2 Milliarden Songs getauscht.
2 Milliarden Songs?
Ja, jeden Monat, damals schon. Ein Wahnsinn.
Ja.
Die Industrie, hat er gesagt, Brandenburg, hat immer darauf geachtet, dass der Download auf keinen Fall günstiger sein darf, als wenn man in den Laden geht oder CD kauft. Und das hat überhaupt nicht funktioniert.
Nee.
Bis Steve Jobs kam.
Ja.
Und der hat dann sozusagen die amok laufende Industrie diszipliniert und dann hat es auf einmal funktioniert. Mhm. Soll ich dir noch was erzählen über den ersten MP3-Player?
Möchtest du eine ehrliche Antwort? Okay, mach's trotzdem.
Ich könnte stundenlang über... Der hatte eine Speicherkapazität von 1/4 Song. Das war ein Prototyp, den die Erlanger gebaut haben. 1994, wog 1 Kilo, hatte so schwere Batterien an der Seite.
Ja, das kenne ich, das hieß Walkman.
Ja, richtig. Noch schwerer. Stell dir einfach zwei Arme voller Walkmans vor. Das war der erste MP3-Player.
Ach.
Ja, aber wir sind natürlich nicht in Serie gegangen. Der erste Serien-MP3-Player war ja von der Firma Sehan aus Südkorea, aber das wolltest du gar nicht wissen.
Nee, das wollte ich wirklich nicht wissen.
Christian, was sagst du eigentlich dazu, dass Robert Habeck Tempo 130 einführen will? Man hat den Eindruck, die Grünen tun wirklich alles dafür, einen Wahlsieg um jeden Preis zu verhindern.
Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist eine Sicht, die ein bisschen, die hat vor ein paar Jahren noch hingehauen. Mittlerweile sind da ja auch selbst Verbände wie der ADAC umgeschwenkt und haben sich nicht mehr so ganz dagegen ausgesprochen, ein Tempolimit einzuführen. Nun ist ja immer das Argument der CSU zum Beispiel und von Andrea Scheuer, dass die Straßen Deutschlands im Vergleich zu Europa sicher sind, obwohl es hier kein Tempolimit gibt. Das stimmt auch nicht.
Ich bin auch nicht gegen ein Tempolimit. Ich bin nur dagegen, das ungefähr so zum allerersten und größten, wichtigsten Wahlkampfthema der Grünen zu machen, wenn es ungefähr 6 Millionen Themen gibt, die, glaube ich, noch eine ganz andere Dringlichkeit haben. Ein Satz dazu. Habeck sagt, erstmal, Habecks letztes Auto war ein Dacia. Da hätte ich auch keinen Bock mehr auf Autofahren. Das muss man auch mal sagen. Und er sagt, in Berlin brauchst du kein Auto. Und das stimmt.
Ja, das stimmt.
Was Habeck nicht sagt, ist, die meisten Menschen in Deutschland leben nicht in Berlin. Das ist leider auch so. Es gibt kein Recht auf Rasen, aber es gibt auch kein Recht auf Wahlerfolg in Deutschland. Ich glaube, es ist keine gute Idee, mit diesem Thema gleich als erstes ins Rennen zu gehen.
Ja, mit welchem Thema würdest du denn an...
Soll ich anfangen mit den 6 Millionen wichtigeren Themen als ein Tempolimit?
Ja.
Globalisierung.
Das ist aber auch, was ist
Klimawandel, das? Soziale Gerechtigkeit, Mindestlohn, Europas Einheit, Solidarität, gesellschaftliches Auseinanderdriften einstellen.
Das sind aber relativ...
Schere zwischen Armen und Reichen nicht so weit auseinanderklaffen. Modernere Antriebe erfinden. Forschungsstandort Deutschland stärken. Grundschulen renovieren. Autobahnen zu Ungunsten der Schiene entsubventionieren. Bahn retten.
Soll ich 50 Cent nachwerfen, damit du weitermachst?
Das waren jetzt ungefähr 17 von 6 Millionen.
Das stimmt. Ich bin auch fast beeindruckt, wie du das jetzt alles aus der Kalten geholt hast.
Ich könnte ewig so weitermachen.
Ja,
alles noch vor Tempolimit.
Ja, ich weiß, das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Also erstens sind natürlich, Globalisierung ist natürlich auch immer so ein großes Schlagwort, dass man nicht fassen kann.
Soll ich das konkretisieren?
Wir schaffen jetzt die Globalisierung ab.
Ja.
Oder so. Nein.
Stärkung aber ich finde das Thema des regionalen Handels, kürzere Lieferketten, bioverträglichere Herstellung von Lebensmitteln, Zollschranken intelligenter gestalten. Das ist alles Globalisierung konkret.
Absolut. Du weißt aber, wie ein Wahlkampf natürlich funktioniert. Man braucht ein Thema, was man fassen kann, was griffig ist und bei dem man auch das Gefühl hat, dass es tatsächlich umzusetzen ist. Also Lieferketten ist wiederum natürlich ein wichtiges Thema, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber zu sagen, Tempo 130, wir führen ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen ein, so wie es ja alle Staaten um Deutschland herum in Europa haben. Also wenn du dir eine Karte anguckst, dann hast du sehr viele Tempolimits in Europa. Und in Deutschland hast du einen weißen Raum.
In der Sache bin ich voll bei dir. Ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass das eine gute Idee ist. Und das, ich bin auch dafür. Das ist auch, geht auch die Welt nicht von unten. Es werden sich auch alle dran gewöhnen nach ungefähr 2 Jahren Jammerei. Ist kein Problem. Ich glaube nur, es ist eine Quatschidee für eine Partei, die zum ersten Mal den Kanzler stellen will, mit einem derart emotionalen Ding, was die Leute so dermaßen in 2 Lager spaltet, an die Rampe zu gehen. Ich glaube, das ist ein strategischer Fehler.
Auf der anderen Seite wünschen wir uns ja von der Politik eigentlich immer, dass man sich entscheiden kann.
Richtig. Ne?
Dass man in einem Wahl, bei einer Wahl wirklich Alternativen hat. Und jetzt ist es sozusagen, wie Müntefering gesagt hätte, klare Kante.
Nee, ist es, finde ich, nicht.
Wir haben die Grünen, die sagen, wir führen es ein. Und wenn wir an die Regierung kommen, wenn wir Teil der Regierung sind. Und wir haben jetzt schon die CSU und die CDU, die sagen, nein, nicht mit uns. Nun kann es natürlich sein, dass es eine CDU-Grüne-Koalition gibt nach der nächsten Wahl. Dann wird es spannend. Aber zumindest hat man jetzt erstmal ohne Koalition gedacht, sondern einfach auf die Parteien geschaut. Eine Alternative bei dem Thema, nach dem man sich orientieren kann.
Aber das führt doch nur dazu, dass jetzt im Wahlkampf über ein wirklich, Entschuldigung, randständiges Thema sich die Köpfe heiß geredet wird, über so ein Symbolthema, über so eine Art politischen Benzin-Hybrid-Motor, der eigentlich nichts Halbes und nichts Ganzes ist, statt sozusagen für ganz konkrete und viel lebensnähere Bereiche einen Vorschlag zu machen. Ich finde es strategisch falsch.
Noch sind wir ja nicht richtig im Wahlkampf.
Ja, das kommt schon noch.
Das kommt schon noch. Wird es, glaube ich, noch andere Themen geben. Aber wir werden das weiter beobachten. Und wie gesagt, da
ja.
Vielleicht werden wir ja unsere unterschiedlichen Meinungen weiterhin.
Wie gesagt, in der Sache ist die Meinung nicht unterschiedlich. Ja.
Nur in der Strategie.
Ja, ja. In der Bewertung der Wichtigkeit. Ja. Apropos Bewertung der Wichtigkeit. Mhm. Ganz wichtige Meldung jetzt in letzter Zeit. Die Rolling Stones sind zum ersten Mal seit 52 Jahren wieder auf Platz 1 der deutschen Charts. Ist das schön oder ist das schön? Ghost Town.
Ja, ich weiß, ich kenne das Lied. Ich muss gestehen, ich bin kein großer Fan der Rolling Stones.
Ja gut, ich mag eigentlich auch nur die Tatsache, dass sie in den Charts sind. Gefällt mir eigentlich besser als die Musik. Also einfach mal wieder klassischer Bluesrock mit ein bisschen Reggae auf Platz 1, 52 Jahre nach Jumpin' Jack Flash. Das gefällt mir einfach. Wie Gundermann gesungen hat, die Alten sind nochmal am Start. Das ist so ein bisschen, es ist insgesamt ein bisschen die Stunde der Altrocker.
Ja,
und ich finde, die Stones, die erinnern uns auch daran, dass wir uns mal wieder Gedanken machen müssen, was das für eine Erde sein soll, die wir Keith Richards eines Tages hinterlassen werden, weißt du?
Ja,
so
ja.
Dem großen alten Mann des Eyeliners. ich finde, das wahrscheinlich hilft Eyeliner auch gegen den Tod, ist meine Theorie.
Wahrscheinlich schon.
Johnny Depp, Keith Richards.
Whisky und Eyeliner, oder?
Die sterben einfach nicht. Ja. Und es gibt noch ein zweites Beispiel für die Stunde der Altrocker, Bob Dylan.
Ja, der war mit seinem Album das erste Mal, wenn ich das richtig weiß, das erste Mal überhaupt in der Geschichte der deutschen Charts auf Platz 1 mit einem Album.
Wir wussten seit Willi Vanilli, dass man nicht zwingend singen können muss, wenn man auf Platz 1 stehen will. Aber jetzt hat es bei ihm auch mal geklappt.
Ja.
Finde ich gut. Er hat aber auch ein Lied auf 1 in den USA, allerdings nur in so einer Nischen-Chartliste in Rock Digital Song Sales ist er auf 1.
Und zwar auch nur in Südnebraska, ne?
Und zwar nur Dienstag bis Donnerstag.
Ja.
Und Murder Most Foul, der 17-Minuten-Song über den Tod von JFK, ist auch auf 1 gelandet. Hatte er schon mal Lieder auf 1, allerdings nicht als Sänger. Blow in the Wind, 63 von Peter, Paul and Mary.
Ich glaube, wenn Bob Dylan deinen Vortrag zur MP3 von eben in einen Song gießen würde, wäre der länger als 17 Minuten.
Das kann gut sein. Soll ich dir noch ein drittes Beispiel für die Stunde der Altrocker sagen?
Ich dachte noch was über den MP3 erzählen.
Eigentlich ist es mein Lieblingsbeispiel.
Na bitte.
Ringo Starr ist 80 geworden. Ist das schön?
Das
Ringo, der lustige Beatle.
Rockstars, die 80 werden, haben irgendwas falsch gemacht, denke ich immer.
Nein, Ringo macht nichts falsch. Ringo ist super. Ringo. Es war klar, dass Marge Simpson sich in Ringo verlieben musste. Ringo, den Lustigen. Ne, ich mag Beethoven besonders die Gedichte. Das ist ursprünglich von Ringo Starr.
Ach was.
Ja, ist so. Ich finde, man ist mit Ringo immer so ein bisschen zu streng ins Gericht gegangen. Ne? Diese gemeinen Sprüche wie, die Beatles bestanden aus 3 Musikern und Ringo oder so. Das fand ich gemein. Das stimmt einfach nicht. Ich mag den. Ich gehöre zu den Leuten, die wissen, dass auf der Originalaufnahme von A Day in the Life ganz kurz das Quietschen von seinem Schlagzeugpedal zu hören ist. Ich weiß das. Ich mag so ein Zeug. Man muss das nicht wissen, das befreit einen nicht aus den Zwängen der Erwerbsarbeit. Aber es ist einfach schön. Wie gesagt, mit der Plattensammlung meiner Eltern groß geworden. Ich habe bis zum Abi eigentlich im Wesentlichen Simon Garfunkel, Beatles und Donovan gehört. Ich dachte, das wären die Superstars der 80er. Ist aber gar nicht.
Also du wolltest sagen, deine Eltern hatten nicht so viele Platten.
Nee, ich wollte sagen, ich war 1985, glaube ich, weltweit der letzte Teenager, der Beatlemania anhing. Ich war das. Ne?
Okay.
Und ich habe mal in Wien unterwegs ein Poster gesehen, auf dem stand ganz fett Beatles, schwarz auf gelb. Und ein Teil von mir wusste, dass John Lennon und George Harrison tot sind. Aber der andere Teil, der wollte an ein Wunder glauben. Der wollte da hin und dann bin ich da ganz nah rangegangen. Dann stand da Beatles Musical ganz klein drunter.
Ja.
Und das ist einfach gemein. Das ist so, als wenn man seine Band irgendwie Eintritt frei nennt und ganz groß Eintritt frei aufs Plakat schreibt und dann spielt da aber nur Eintritt frei oder so.
Ja, ja.
Das ist
Das war ein toller Vergleich jetzt.
Ja, oder? Stimmt.
Da wäre ich jetzt eigentlich auch als erstes drauf gekommen.
Ja, genau. Ich mag Ringo. Ich wollte einfach noch ein bisschen über Ringo
reden. Hast du ihm denn einen Brief geschrieben zum Geburtstag?
Nein. Ringo hat mal ein Bildband mit
Briefen. Oder eine komprimierte MP3-Datei mit ein paar warmen Worten.
Du, ich war derjenige, der auf 8-Class-Partys I Saw Her Standing There aufgelegt hat und die anderen wollten Macho Macho von Reinhard Fendrich hören. Ja. Ich finde, da liege ich weiter vorne damit, muss ich sagen.
Ja, das stimmt, aber es war sicherlich auch kein schönes Gefühl für dich, dass du als Einziger in dem einen Raum warst und Beatles aufgelegt hast und alle Coolen und alle Netten waren in dem anderen Raum mit den Mädchen zusammen, ne? Und haben die Party gemacht. Bist du deswegen so geworden, wie du bist?
Ja, ich sage immer, ich weiß, was Einsamkeit bedeutet. Ich habe als heterosexueller Journalist vom ESC berichtet und zwar 17 Mal.
Okay.
Also ich weiß, was Einsamkeit. Ich wusste es auch damals schon.
Ja, ich glaube, es ist das dritte Mal, dass heute die Zahl 17 vorkommt in unserem Podcast.
Das kann doch kein Zufall
sein, Christian. 17 Gründe hast du genannt.
Ich habe im Rolling Stone.
17 Minuten Bob Dylan.
Ich habe da mal ein Foto gesehen im Rolling Stone von Sebastian Vettel. Und der hatte in den Händen Abbey Road von den Beatles. Und das war sein wichtigstes Album und das hat mich irritiert. Ich möchte nicht so viel mit Sebastian Vettel gemeinsam haben. Das hat mich verstört. Das ist so wie damals Stefanie zu Guttenberg mit dem AC/DC-T-Shirt irgendwie. Weißt, das passt nicht.
Aber würdest du denken, dass Sebastian Vettel am Zebrastreifen hält?
Nein, sicher nicht. Ich glaube auch nicht, dass ihm der kleine weiße Käfer gehört hat, der da links steht.
Glaube ich nicht.
Ringo hat gesagt, dass die zweite Seite von Abbey Road immer seine liebste Beatles-Phase war. Und auf der zweiten Seite sind fast nur Balladen. Also fast kein Schlagzeug. Und das finde ich, Here Comes the Sun, Because Golden Slumbers, Her Majesty und so weiter und so fort. Das heißt, Ringo sagt im Prinzip, ohne mich waren die drei besser. Und das ist typisch Ringo. Der stellt sich in den Dienst der Sache, der will nicht vorne groß glänzen, der ist einfach ein netter, unkomplizierter Typ, der es mit drei Genies ausgehalten hat.
Also man könnte sagen, Ringo Starr war eigentlich ein Anti-Star.
Ja, das kann man eigentlich so sagen. Und das hat ihn so glaubwürdig gemacht. Ich gratuliere ihm von Herzen. Das wird ihn nicht die Bohne interessieren, aber ich finde es super, dass er 80 geworden ist.
Aber in den Charts ist er jetzt gerade nicht, oder?
Er gehört zu den wenigen Altrockern, die im Moment nicht in den Charts sind.
Apropos Charts, wir bleiben ein bisschen bei der Musik und kommen zu einem amerikanischen Rapper. Der möchte nämlich US-Präsident werden.
Ja. Ja. Sehr schöne Geschichte.
Und du weißt ja, um wen es geht. Ich möchte ihn jetzt gerade nicht aussprechen, weil das Problem ist, man weiß ja immer gar nicht so richtig, wie er heißt.
Ja, soll ich mal versuchen?
Versuch
mal. Also ich weiß es auch nicht. Kanye? Jetzt sag doch mal.
Er heißt es tatsächlich, richtig? Es wird wirklich ausgesprochen, Kanye West.
Kanye West. Dann wissen wir das jetzt auch.
Ja, also genauer genommen, er hat ja noch einen zweiten Namen. Er heißt eigentlich Kanye Omari West.
Okay.
Einer seiner Kinder heißt ja Northwest.
Ist das wahr?
Ja.
Ach.
Die anderen Kinder heißen aber nicht nach Hamilton.
Southwest. Ja,
ja. Nein. Sein Spitzname, sein selbstgewählter, ist Yi oder auch Jesus.
Y-E, ne?
Y, genau. Und auch Jesus oder Yeezy, ne? Wie wir Jesus ja auch mit Spitznamen halt nennen.
Seine Freunde sagen Yeezy, ne?
Yeezy, ne? Und er hat jetzt, wie gesagt, bekannt gegeben, er möchte ins Weiße Haus einziehen. Das hat er eigentlich schon vor 5 Jahren bekannt gegeben. Jetzt hat es ein bisschen gedauert, sich dran zu erinnern. Jetzt ist er natürlich relativ spät mit seiner Kandidatur. Man fragt sich natürlich, geht das überhaupt noch? Die tingeln doch da schon seit Monaten durch die Bundesstaaten und machen Wahlkampf. Und es sind ja schon ganz viele Kandidaten ausgeschieden. Es sind Joe Biden und Donald Trump sind übrig geblieben. Und er ist tatsächlich in 6 Bundesstaaten, ist er zu spät.
Mhm.
Da kommt er jetzt nicht mehr auf die Wahlzettel, aber man kann einfach irgendeinen Kandidaten da eintragen. Also das geht theoretisch noch. Und ansonsten kann er auch noch auf die Liste.
Siehst du die Gefahr, dass er vielleicht wichtige Stimmen für Joe Biden abzieht?
Das kann tatsächlich, das ist die Gefahr, dass junge Schwarze, die seine Musik gut finden, ihn wählen. Und das sind natürlich nicht die Wähler von Donald Trump, sondern die von Joe Biden. Und Kanye West ist ja ein Trump-Freund. Der war ja schon öfter im Weißen Haus mit einer roten Make America Great Again Kappe und so weiter. Man weiß es nicht, ob das so ein versteckter Wahlkampf ist für Trump.
Ich überlege gerade, ob es nicht eine gute Idee von Biden gewesen wäre, Kanye West als Vizepräsidentschaftskandidat aufzustellen. Du holst praktisch eine Reihe von konservativen Wählern ins Boot der Demokraten und machst als eigentlich perfekt ausbalanciertes Gespann Wahlkampf gegen Trump. Das wäre doch eigentlich viel aussichtsreicher, als selbst anzutreten.
Wenn Joe Biden ihn geholt hätte.
Ja, als Vizepräsidentschaftskandidat.
Ja, aber der wäre ja eher wahrscheinlich, also ich glaube nicht, dass der unbedingt mit Joe Biden so viel am Hut hat.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob der mit Politik insgesamt so viel am Hut hat. Das ist ein bisschen mein Verdacht.
Das könnte sein, dass sein Wahlkampfslogan deutet zum Beispiel darauf hin. Weißt du, wie der heißt?
Na?
Yes.
Gut, damit ist viel gesagt.
Damit ist sehr viel gesagt,
ja. Möchtest du Kardashian als First Lady haben?
Das ist auch ein großes Problem. Man möchte sich das gar nicht vorstellen. Es würde dann aber natürlich passieren. Er tritt übrigens ja nicht für die Republikaner an und auch nicht für die Demokraten. Muss man auch im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf nicht. Seine Partei heißt die Birthday Party, ne? Weil wenn er gewinnt, dann hat... So hat er es gesagt, hat jeder immer Geburtstag.
Ach, das ist ja toll.
Das ist toll, das zeigt auch wirklich, wie ernsthaft das alles ist. Aber Leute wie Elon Musk zum Beispiel unterstützen ihn.
Ja, aber ich glaube, Elon Musk würde auch den Crazy Frog unterstützen, wenn es irgendeine Aufsicht auf öffentliche Wahrnehmung gäbe.
Das könnte sein. Ein Twitter-Nutzer hat Elon Musk jetzt übrigens darauf hingewiesen, dass Kanye West Abtreibungsgegner ist und auch Impfgegner. Und dann hat also Elon Musk zurückgetwittert, scheint doch mehr Unstimmigkeiten in unseren Meinungen zu geben, als ich dachte. Das ist beruhigend, ne? Dass man erstmal sagt, ich unterstütze den US-Präsidentschaftskandidaten und hinterher sagt man, ich weiß aber auch gar nicht, was der so alles vertritt.
Ich finde das überhaupt nicht beruhigend, dass Milliardär von Schlage von Musk.
Das war ironisch.
Ja, ich muss dazu sagen, seine orangefarbene Ironielampe ist durchgebrannt, deshalb konnte ich das nicht erkennen. Ja.
Ja.
Nee, ich möchte nicht, dass ein Milliardär nicht weiß, wer für was steht im US-Präsidentschaftswahlkampf.
Es könnte natürlich auch sein, ich meine, es kommt jetzt demnächst das neue Album von Kanye West raus, Single schon erschienen. Vielleicht hat das irgendwie auch damit zu tun.
Nein, meinst du nicht? Das kann ich mir nicht vorstellen.
So eine PR-Aktion kannst du nicht?
Nein, dass das was mit PR zu tun hat, das kann ich mir nicht vorstellen. Meinst du
also ernsthaft, oder? Dass er ernsthaft wirklich für den...
Ja, es geht ihm um die Sache, um das Land, um die Gesundheit der Menschen.
Dann bin ich auch beruhigt.
Absolut. Gut, weißt du, wer leider nicht antritt für das Amt des US-Präsidenten? Will Ferrell. Will Ferrell hat einen Film über den Eurovision Song Contest gemacht. Ich rede so gerne über den Eurovision Song Contest. Ne, wie gesagt, ich war 17 Mal da und als ich hörte, dass Will Ferrell einen Film gemacht hat, habe ich gedacht, ach du Scheiße. Da habe ich gedacht, ach du Scheiße, das kann ja nur Quatsch werden. Du kannst ja eine Sache, die an sich schon wirkt wie eine Parodie auf eine Parodie, nicht nochmal parodieren. Das geht einfach nicht. Mhm. Und weißt du, was er dann gemacht hat? Ich habe das Ding jetzt zweimal gesehen. Er hat eine Liebeserklärung an den ESC gemacht. Und es ist ein wunderschöner Film. Auch wenn er in seinem weißen Catsuit ab und zu aussieht wie Ozzy Osbourne beim Eiskunstlauf, ist es ein lustiger, lieber, warmherziger Film geworden über eine fiktive isländische Band namens Fire Saga. Ja. Deren großer Sänger Will Ferrell ist.
So und mit blitzartigen E-Gitarren wahrscheinlich,
absolut,
oder?
Und mit Windmaschine und Föhn und allem Pipapo. Das ganze, das ganze Arsenal des Grauens des ESC wird dort auf die Schippe genommen. Wunderschön. Rachel McAdams als Gesangpartnerin.
Findest du den ESC jetzt eigentlich schön oder ist es ein Grauen für dich?
Ja, das ist eine sehr reizvolle Mischung aus Schönheit und Grauen. Es ist eine praktisch ein kulturelles, gesellschaftliches und popmusikalisches Großereignis, was eigentlich alle Register zieht in allen Kategorien, die du nur denken kannst. Das ist es für mich. Es hat eine verbindende Komponente, das ist der langweilige Teil, das wirkt so ein bisschen, es ist auch sozusagen die kulturelle Ergänzung des politischen Einigungsprozesses Europas für mich, das klingt aber furchtbar verschnarcht. In Wirklichkeit wüsstest du nichts über finnische Musik, wenn es nicht den ESC gäbe. Du wüsstest vielleicht auch sonst nichts über finnische Musik, auch mit ESC nicht, außer vielleicht...
Sunrise Avenue.
Ja, Sunrise Avenue und die Leningrad Cowboys, ja. Das sind so die beiden Exporte, war ja auch nur ein Beispiel. Nein, ich liebe den ESC.
Zwei Beispiele, ich muss dich korrigieren.
Sehr richtig. Nein, es ist eine handwerklich saubere Hommage an den Wahnsinn und mit Genghis Khan-Anklängen, Lordi und alle kalkuliert knallverliebten Paare der ESC-Geschichte, die sich da anschmachten, die sind da auch alle drin. Ich finde das wahnsinnig gut gelungen. Er liebt den ESC, weil er mit einer schwedischen Schauspielerin verheiratet ist und den einfach von da kennt. Und es gibt eine Menge ESC-Stars, die da auftreten, die davon aber alle nicht verraten, weil er Netflix uns Arme und Beine abhackt und das möchte ich gern vermeiden.
Okay, aber ich habe dich richtig verstanden, der ESC ist so quasi für dich wie das Leben, ein schöner Kompromiss aus Schönheit und Grauen.
Ja.
Lass uns doch zum Abschluss mal übers Wetter reden. Imre.
Übers Wetter?
Übers Wetter, ja. Ich war jetzt für ein paar Tage war ich an der Ostsee.
Ah, alles klar.
Und es war echt eine ganze Woche nur Schmuddelwetter.
Das tut mir sehr leid, Christian.
Ja, das ist nett von dir, das bringt mich aber auch nicht weiter. Ein paar Stunden war ich am Strand, aber meiste Zeit Wolken, Regen, alles nicht gut. Und dann habe ich mich gefragt, wo ist eigentlich der Klimawandel, wenn man ihn braucht?
Ja, der ist noch da. Der wird nur überlagert. Weißt du, er ist, glaube ich, aus dem Bewusstsein verschwunden, weil der Krisenarbeitsspeicher des kollektiven Bewusstseins immer nur Platz hat für eine globale Katastrophe auf einmal. Mehr schaffen die. Wir schaffen einfach nicht mehr. Und da ist eben das C-Wort, oh, jetzt war es wieder knapp, echt weit vorne im Vergleich zum Klimawandel. Aber trotzdem gibt es den noch. Es ist immer nur Zeit für eine Katastrophe.
Ach so, ich dachte, du meinst es mit der globalen Katastrophe, den Nichtaufstieg des HSV.
Den Nichtaufstieg des HSV, genau den meine ich.
Ja, siehst du. Das war die zweite Folge unseres Podcasts Start, Sex, Amen mit
Imre Grimm
und Christian Tietz. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Hört wieder rein. Tschüss.